Ja, wenn Jakob Schmidlin das gewusst hätte, dass man 52 Jahre nach seinem Tode hier in Niederurnen noch über ihn spricht, und zwar nicht in Verachtung und Ablehnung, sondern eigentlich ihn achtet, ihn ehrt, sich an ihn erinnert im guten Sinn. Wenn man bedenkt, er wurde damals zur Unperson erklärt, also eine Person, die es nicht mehr wert ist, auf dieser Welt zu leben, die man wirklich bis zur letzten Zelle vernichten muss, verbrennen, Asche in die Reue streuen, jedes Erinnerungsstück an ihn total vernichten. Das war damals das Urteil, so diese Unperson. Und jetzt kommt er auf die Theaterbühne, er kommt im Schweizer Fernsehen, war ein Film über ihn, im Kino war er, gibt ein Buch über ihn, also nicht einfach verschollen im Archiv, sondern er kam wieder an die Öffentlichkeit. Und wir tauchen jetzt in eine Zeit ein, die war so anders als die heutige Zeit. Da gab es noch kein ÖV, keine Ferien in der Karibik. Aber die Fragen, die die Menschen damals hatten, waren eigentlich die gleichen. Woher komme ich? Wie soll ich mein Leben gestalten? Und vor allem die Frage, die damals die Menschen noch viel mehr bewegt als heute, wohin gehen wir? Was kommt eigentlich dann nach dem Tode? Aber da waren auch die Lasten des Lebens, die waren damals sicher noch um einiges schwerer, werden das sehen, auch das ganz normale Leben, der Kampf ums Überleben, auch wirtschaftlich. Wie schaffe ich das alles, wenn Kinder krank werden, wenn die Mutter frühzeitig stirbt und all diese Fragen, woher kommt die Kraft und so. Also die inneren Bedürfnisse des Menschen waren damals eigentlich die gleichen wie heute. Auch so das Bedürfnis nach Anerkennung, nach Liebe, nach Gerechtigkeit. Nun, abgespielt hat sich diese Geschichte im Luzerner Hinterland. Ich weiß, das ist für euch hier im toten Winkel, oder? Völlig abseits Luzerner Hinterland, Napfgebiet, vielleicht sagt euch das etwas. Willisau, so ein bisschen als kulturelles Zentrum in diesem Gebiet, ist bis heute stark landwirtschaftlich geprägt. Holzwirtschaft spielt eine große Rolle. Und da gab es damals wie heute viele abgelegene Bauernhöfe. Die spielen jetzt in unserer Geschichte dann eine ganz große Rolle. Also Bauernhöfe, 1000 Meter Höhe, muss man zu Fuß vielleicht eine halbe Stunde bis zum nächsten Hof laufen und so. Also gut geeignet auch für Versteckspiel, für verbotene Dinge zu tun. Also das so diese Gegend damals. Jakob Schmidlin wurde 1699 geboren, also gerade beim Anbruch des 18. Jahrhunderts in Hergiswil bei Willisau. In eine große Familie, arme Familie, kam er da hinein. Man sagte, diese Familie hat mehr Kinder als Kühe. Und so war es eigentlich selbstverständlich, dass die Kinder, sobald sie ein bisschen mitarbeiten konnten, weggegeben wurden. Wir würden heute sagen, Verdingkind. Damals sagte man Ackerbub, also Jakob Schmidlin wurde ein Ackerbub. Aber er hatte Glück. Er kam zu Augustin Salzmann. Augustin Salzmann war ein stattlicher Bauer in Wertenstein, auch so in dieser Region. Und er kam dort, dieser Salzmann hatte auch ein bedienstetes Haus, also das war angebaut. Das Haus steht heute noch. Dort kam dann Jakob Schmidlin ebenso als kleiner Junge hin, hat da mitgearbeitet. Und dieser Augustin Salzmann war eine besondere Person. Er war auch noch Arzt, also natürlich in Anführungszeichen. Er hat Salben hergestellt mit Kräutern und so, hat den Menschen geholfen, also war sehr bekannt. Aber er, das war das Besondere, besaß eine Bibel. Und er hat diese Bibel mit der Familie und mit den Bediensteten gelesen. Das wurde ihm dann zum Verhängnis. In den Verhörprotokollen, die dann entstanden sind, steht, dieses geistige Gift wurde ihm von einem Berner Hausierer verabreicht. Als offenbar ist ja an der Grenze zum Kanton Bern, Huttwil wäre dann die nächste Station, so diese Region, kam ein Hausierer vorbei, offenbar eben ein gläubiger Mann, und der hat diesem Augustin eine Bibel gegeben. Und er war so fasziniert von diesem Buch, das er gelesen hat mit den Bediensteten, und da war auch Jakob dabei. Das wurde aber Augustin Salzmann zum Verhängnis. Das wurde ruchbar, das war ein totales No-Go damals, dass ein normaler Mensch eine Bibel besitzt und sogar in der Bibel liest. Und so wurde Salzmann dann verhaftet, nach Luzern geführt, eingekerkert und dann verurteilt zu ewiger Gefangenschaft. Nur weil er eben die Bibel gelesen hat. Augustin Salzmann ist in der Gefangenschaft, er wurde so schlecht gehalten, nach 8 Jahren gestorben. Eigentlich immer noch in einem relativ jungen Alter. Das heißt, man hat ihn einfach verhungern lassen und erfrieren lassen in diesem Turmgefängnis. Damit dachte die Obrigkeit und die Kirche, die Sache hat sich erledigt. Das ist ein Warnbeispiel, das wir gesetzt haben, aber sie haben nicht mit diesem kleinen Jakob gerechnet. Ich nenne ihn bewusst Jakob Schmiedli, einfach aus ein bisschen Anerkennung für ihn. So hat er sich genannt und so hat er auch seinen Namen geschrieben. Jakob hat nie eine Schule besucht. Das war damals einfach in dieser Gesellschaftsschicht nicht möglich. Armer Bauernjunge, Ackerbub, da ging man nicht in die Schule. Aber er hat das Lesen und Schreiben bei diesem Salzmann gelernt und wahrscheinlich anhand der Bibel. Auf jeden Fall, wenn dann Jakob Schmiedlin später auftaucht als Führer einer ganzen Bewegung, dann merkt man, der konnte lesen, der konnte schreiben, der hat sein Eheversprechen später seiner Frau geschrieben, das ist ein ganzes Dokument, was er da ihr alles verspricht und so mit wunderschöner Handschrift. Also eigentlich war er sicher ein sehr intelligenter Mann. Heute wäre er ins Gymnasium gegangen, hätte wahrscheinlich studiert und so, aber damals war ihm das alles verwehrt. Er blieb dieser, in Anführungszeichen, ungebildete Junge. Aber das, was da bei Augustin Salzmann erlebt hat, das war offenbar prägend für sein Leben. Und jetzt mache ich einen kleinen Bruch. In dieser Geschichte geht es ganz zentral um die Bibel. Seine Bibelbewegung entstanden um Jakob Schmiedlin herum. Und was ist dann das Besondere an diesem Buch? Ja, es gibt diesen einen lebendigen Gott, der ist unser Schöpfer, und dieser eine lebendige Gott hat sich uns offenbart. Er ist nicht der Unbekannte, der irgendwo nur in Fantasie herrscht, sondern er hat sich kundgetan im Laufe der Geschichte, immer und immer wieder hat er zu Menschen gesprochen. Denken wir jetzt an die ganze Geschichte von Israel, wo Gott sich immer wieder gezeigt hat, hier bin ich, das ist mein Plan für euch, so bin ich. Bis zum Höhepunkt, dass Gott sprach dann, ist uns im Hebräerbrief gesagt, vor langer Zeit hat sich Gott immer und immer wieder auf verschiedene Weise offenbart, durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen, aber diese ganze Geschichte auch des Alten Testaments, da lernen wir diesen lebendigen Gott kennen. Und jetzt setzt er in seiner Offenbarung den Höhepunkt, er kommt selber in Jesus auf diese Welt. Eine neue Heilszeit bricht an. Die gute Nachricht öffnet sich. Gott versöhnt uns Menschen mit sich durch Jesus Christus. Und das alles hat Gott festhalten lassen in diesem Buch. Für alle Generationen, immer und immer wieder. Hier offenbart sich Gott. Hier finden wir das Licht, das wir brauchen in unserem Leben. Ja, die Bibel wurde geschrieben im Auftrag Gottes von ganz normalen Menschen. Damit sie ganz normale Menschen lesen und verstehen können. Damals und auch heute. Nun, wie war dann die religiöse Situation, bevor wir in die Geschichte von Jakob eintauchen? 18. Jahrhundert, die Schweiz war religiös tief gespalten, gab es die reformierten Kantone und eben die katholischen Kantone wie die Innerschweiz und Wallis. In reformierten Gebieten, da war Freikirche noch nicht möglich, das kam erst 100 Jahre später, gab es nur die sogenannte reformierte Landeskirche. Da herrschte die Orthodoxie, das heißt, man hat irgendwie noch das richtige Glaubensbekenntnis gehabt, aber es nicht mehr gelebt, es war tot. Und da gab es einen Aufbruch innerhalb der Kirche, eben man konnte sich noch nicht frei versammeln, das ist der sogenannte Pietismus, weil der Pietismus spielt bei Jakob Schmidlin dann eine ganz große Rolle. Deshalb muss ich das ganz kurz erklären, also eine Aufbruchbewegung, so eine Erweckungsbewegung innerhalb der Kirche haben sich Menschen getroffen, gesagt, nein, wir wollen das ganz persönliche Leben, der Glauben mit Jesus, die Hinwendung zu Jesus und das praktische Leben, die haben sich dann auch getroffen in Kreisen, zu Stunden zusammengekommen und so. Das war so eine ganz große Bewegung in Deutschland, auch in der Schweiz und so. Also der sogenannte Pietismus, der entstand, wo lebendiger Glaube gelebt wurde, wo die Bibel wieder Grundlage wurde, Zentrum wurde. Das war so das reformierte Gebiet. Katholisch, völlig eine andere Situation. Da wurde von den Leuten viel Opfer verlangt. Ich denke manchmal in dieser Gegend, wenn ich all diese riesigen Kirchen sehe, in ganz kleinen Dörfern, und mir dann überlegen, damals war die Bevölkerung noch viel kleiner, noch viel ärmer. Wie war es möglich, solche Gewaltbauten zu bauen? Das geschah nur mit gewaltigen Opfern. Also man hat ihn sie wirklich, ich sage es so, ausgepresst. Viel verlangt, dann, sie haben den Glauben eigentlich nicht verstanden müssen. Die gingen zwar in die Messe, es war wirklich obligatorisch, also da musste man gehen, sonst wurde man gesellschaftlich ausgeschlossen. Gingen in die Messe, aber die Messe war auf Lateinisch, also war alles Lateinisch, die haben nichts verstanden. Bei der Verwandlung, wo der Wein eben zum Blut Jesu werden sollte oder das Brot zum Körper Jesu, da wurde dann eben das so lateinisch gesagt und Corpus Christi haben so irgendetwas murmeln gehört und von dort kommt der Ausdruck Hocus Pocus, so ja, geschieht irgendetwas Geheimnisvolles und so, aber verstanden haben sie das nicht, sie gingen einfach hin, es waren äußere Rituale. Viel auch von Angst geprägt. Beichten und Bußübungen waren wichtig. Vor allem beim Sterben, da gab es schon die Aussage, hätte noch eine Andacht machen, das heißt, da war der Priester noch bei ihm, konnte noch die letzte Ölung empfangen oder so ein Wort aus dieser Gegend. Unbeichtet sterbe, pietis Gott, oh, das geht gar nicht einfach ab der Welt ohne diese letzten Handlungen und so. Also da war viel Angst auch. So das war so die religiöse Situation. Es war auch ein krasser Unterschied zwischen arm und reich. Der Klerus war oft sehr reich. Ich habe Wertenstein erwähnt, dieses Kloster dort, was war damals der zweitgrößte Wallfahrtsort in der Schweiz, nebst Einsiedeln. Die armen Leute haben das gesehen, wie dort Feste gefeiert wurden, wie da Reichtum herrscht in den Klerikerkreisen. Und die armen Leute, die kaum überleben konnten. Also das war so die religiöse Situation. Nun zu Jakob Schmidlin. So wuchs er auf, ging regelmäßig in die Messe, zur Beichte. Aber ich glaube, dass da einfach bei ihm Sätze hängen geblieben sind, die er bei diesem Salzmann gehört hat. Zum Beispiel so zentrale Aussagen aus dem Römerbrief Kapitel 3. Und wir werden ohne Verdienst gerecht, ohne eigene Leistung, als Geschenk von Gott, weil Jesus Christus für unsere Sünden starb. So eine zentrale Aussage, die sicher bewegt, aber das, was ich praktiziere, was ich glaube, das ist nicht das. Also da muss es etwas, das ist doch etwas anderes. Nun, er hatte Glaubenszweifel. Mit 16 vor allem quälten ihn diese Glaubenszweifel, bin ich auf dem richtigen Weg, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, ähnliche Fragen, wie schon Luther damals geprägt haben. Und dann bekam er im Kloster Wertenstein eine Bibel geschenkt. Ein Pater gab ihm eine Bibel in der damaligen Zeit. Wir haben keine Ahnung, weshalb er diese Bibel bekam, was in diesem Pater vorging. Aber er hat eine Bibel und hat die begierig gelesen, hat aber dummerweise in einer Beichte dem Priester bekannt oder nebenbei gesagt, er hätte eine Bibel. Und der hat natürlich sofort die Alarmglocken klingen lassen und ihm diese Bibel abgenommen. Das darfst du nicht haben, muss sie sofort herbringen. Und so war er wieder ohne Bibel. Er war untröstlich. Ich zitiere hier einen Pfarrer, der von der Kanzel verkündigt hat, einfach ein bisschen zu sehen, wie umstritten dieses Buch war, beziehungsweise wie es als gefährliches Buch angesehen wurde. Da war ein Pfarrer Birrer, der hat gesagt, wenn ein Vater seinen Kindern eine deutsche Bibel kauft, so ist es ebenso, wenn er ihnen die wirkliche Hölle kauft. Also die Stimmung einfach, ja. Nun, Jakob war findig, war eben aufgeweckt, ging nach Luzern in eine Buchhandlung und sieht, da kann man Bibeln kaufen. Er denkt sich, ja, aber es war doch verboten. Naja, Buchhändler denken auch ans Geld, oder? Und was man verkaufen kann, bringt Gewinn. Und so konnte er in dieser Buchhandlung ganz frei eine Bibel kaufen. Und hatte wieder eine Bibel. War begeistert, aber es blieb nicht dabei. Er ging in die Buchhandlung und kaufte einen ganzen Stapel Bibel. Und hat die mit ein bisschen Gewinn wieder weiterverkauft. Es waren Bauern und Leute, die dachten, ja, die haben auch Interesse. Und so ist da etwas gewachsen. In dieser Zeit ist der Glaube von Jakob Schmirlin erlebt eine Wende, beziehungsweise eine klare Hinwendung zu Jesus. Also da entstand etwas. Jakob Schmirlin, vielleicht kurz noch sein Leben, er fand dann eine Anstellung im Kloster Wertenstein als Fuhrmann. Das war auch eine Führung Gottes. Als Fuhrmann kam er dann, ich sage, an die weite Welt hinaus. Also nicht nur im Luzerner Hinterland, sondern er kam dann, musste fürs Kloster Wein holen im Elsass und er kam in die Ostschweiz und kam nach Basel und überall hier mit seinem Fuhrwerk und hat da Waren abgeholt für das Kloster Wertenstein. Mit 25 hat er dann geheiratet, seine Katharina, sie bekamen mehrere Kinder und dann hat er die Sulzig gekauft, das ist auf dieser Ohrenhöhe, er steht heute wieder ein einfaches Bauernhaus. Auf dieser Sulzig hat er dann ein kleines Bauerngut kaufen können und deshalb der Sulzig Jocki, Jakob Jocki und die Sulzig, so kam der Name. Nun, sein Glaube wurde also gereift und ich zeige euch jetzt, als er dann verhaftet wurde, verhört wurde über seinen Glauben, zeige ich euch, weil über ihn steht in den Protokollen, in Archiven finden wir ganz viel, auch in Rom, diese Geschichte. Also da kann man wirklich das Leben nachzeichnen. Da steht im Verhörprotokoll, als man ihn gefragt hat, was er glaubt und so, die Lossprechung von Sünden kann nur von Gott geschehen. Das war schon eine Bombe. Nein, Sündenvergebung kann nur ein geweihter Priester. Und er sagt, nein, Gott allein kann Sünde vergeben. Dann, sie erfolgt auch unmittelbar, also direkt von Christus, der am Kreuz für alle Sünden genug getan hat. Das ist die nächste Bombe. Braucht nicht mehr unsere eigenen Werke, um in den Himmel zu kommen. Um Vergebung zu bekommen. Jesus hat genug getan. So dass es keiner Genugtuung mehr bedarf. Also muss nicht mehr Bußübungen machen, um die Sünden wegen abzutragen oder was auch immer. Also das hat natürlich unglaubliche Sprengkraft. Und jetzt das Verhörprotokoll. Wurde das aufgeschrieben, deshalb wissen wir, was er da bekannt hat. Da wird jetzt sein Glaube sichtbar, er hat ja nicht Bücher geschrieben oder so, aber da wird jetzt etwas sichtbar und im Hörprotokoll ist immer eine Bemerkung. Die ist hier unterstrichen. Delinquent wurde aufgezogen und er wurde abgesenkt. Das heißt mit anderen Worten, Jakob Willen wurde hier gequält. Die Hände auf den Rücken zusammengebunden und dann hat man ihn aufgezogen. Das ist ein ganz schrecklicher Zustand. Und in dieser Situation hat jetzt Jakob Schmirlin diese Sätze gesagt. Seinen Glauben so bekannt. Also das ist schon beachtenswert, dieser Jakob, wie er hier einfach an seinem Glauben festhielt in dieser Situation. Jetzt aber zurück noch einmal zu der Bewegung. Jakob konnte eben nicht das für sich behalten, diese Entdeckungen, und hat die Bibel verbreitet. Die Leute haben sich getroffen auf diesen Höfen, haben miteinander die Bibel gelesen, am Abend oder am Sonntagnachmittag. Morgens mussten alle in der Messe sein, sonst wäre sofort die Falle zugeschnappt. Aber am Nachmittag, Sonntagnachmittag oder eben unter der Woche kamen sie da zusammen, haben die Bibel gelesen. Und Jakob Schmiedlin hat die Unterstützung. Durch seine Fahrten in der Schweiz herum kam er eben jetzt mit Pietisten in Kontakt. Also mit gläubigen Menschen. In Basel zum Beispiel. Sorry. Da war er eingeladen in diese Kreise, hat irgendwie da den Anschluss gefunden, und das muss man sich einmal vorstellen, das waren eher so ein bisschen gebildete Schicht, eher gehobene Schicht, so in Basel die Pietisten. Und da kommt dieser einfache, ungebildete katholische Bauer und Fuhrmann in diese Kreise, das war schon sehr speziell. Aber die haben ihn aufgenommen, die haben ihn unterrichtet, die haben ihm geholfen, seinen Glauben darf sich weiterentwickeln. Und so war er war wirklich hungrig. Er ging ins Berner Oberland, hat dort Versammlungen besucht und so diese Hotspots der Pietisten, da war er zu Hause und wurde genährt, und da ist einfach etwas gewachsen. Da war zum Beispiel ein Samuel Lutz, auch so ein pietistischer Pfarrer, ein erweckter Pfarrer. Vielleicht zuerst, das ist der katholische Katechismus, haben die Leute dann so wenigstens ein bisschen etwas gelernt, was sie zu tun haben. Und dieser katholische Katechismus steht hier auf der Titelseite ganz am Schluss. Das alles gilt, ob es in der Bibel geschrieben steht oder nicht. Das ist die Grundlage. Und dieser Lutz hatte die Idee, ich schreibe auch einen Katechismus. Speziell jetzt für diese Leute da im Luzernbiet. Und er hat einen Katechismus geschrieben, die Seelenweide. Und hat diese Seelenweide genau gleich auch gebaut. Einfach themenmäßig und so von der Struktur her wie dieser katholische Katechismus. Die Seelenweide, aber natürlich jetzt mit dem richtigen Inhalt, mit den richtigen Glaubensaussagen. Und diese Seelenweide wurde zu einer großen Hilfe in dieser ganzen Bewegung hier in der Luzerner, im Luzerner Hinterland. Also da ist jetzt etwas gewachsen. Man weiß, es war eine Bewegung von etwa 100 Personen, die dazugehörten, sich so verbreitet hat. Aber man muss immer sehen, das war alles eigentlich strengstens verboten. Die wussten, wir tun etwas, das darf die Obrigkeit und die Kirche, das war ja eine Einheit, die dürfen das nicht wissen. Aber wenn eine Bewegung so groß ist, dass irgendwo gibt es ein Leck, oder? Es kann nicht verborgen bleiben. Die Sulzigerade wurde natürlich zu einem Hotspot, wo die Leute dann hingeströmt sind und so. Also, und so hat man sich auch gewarnt, hat man sie gewarnt. Immer kamen so Warnungen. Ja, wir kennen euch, ihr Wiedertäufer, ihr Bibelfresser, ihr Sendlinge der Finsternis, wir wissen schon um euch, wartet nur, eines Tages wird dann die Falle zuschnappen. Also das war schon, die Leute, die waren in Gefahr und die wussten das auch. Denken wir an Salzmann zurück, oder? Noch nicht so lange her, was da geschehen kann. Und auch ihre Freunde im reformierten Gebiet, eben diese Pietisten, die ahnten eines Tages, wird die Falle zuschnappen. Und sie sagten ihnen, wisst ihr, wandert aus, das ist zu gefährlich, verlasst dieses Gebiet, kommt zu uns, da seid ihr sicherer. Jakob Schmiedlin, seine Haltung war, nein, Gott hat uns hierher gestellt in dieses Gebiet als Licht in der Finsternis, und da bleiben wir. Nun, es gab da eine erste Verhaftungswelle. Also da wurden wirklich 100 Leute nach Luzern gebracht, verhaftet. In Luzern waren die Türme, gibt es ja einige Türme, was waren auch die Gefängnisse damals, die reichten aber nicht, da waren die Spitäler, wenn man das Spitäler nennen darf, in der damaligen Zeit geleert. Hat die 100 Leute eingekerkert aus der ganzen Gegend. verhört. Einige haben gesagt, ja, wir sind nur Mitläufer, wurden freigelassen. Und dann geschah so ein bisschen ein kleines Wunder, die wurden alle wieder freigelassen. Man hat sie natürlich verwarnt, lasst die Finger davon, jetzt habt ihr gesehen, was geschehen kann. Wir kennen euch und lasst die Finger davon. Und hat sie freigelassen. Und Jakob Schmidl und seine Bewegung haben das aufgefasst, oh, das ist eigentlich, es geschieht nichts. Wir können uns noch mehr erlauben. Und die haben einfach frisch fröhlich weitergemacht, sich getroffen, wieder andere eingeladen und so. Und da gab es aber einen Verräter, ein Verwandter von Jakob Schmidlin, der dann eine Liste zusammengestellt hat, wer da wirklich dazugehört, wer da zum Kern gehört und so. Und hat dann diese Liste der Obrigkeit übergeben und dann ist die Falle zugeschnappt. Also da gab es dann 1747 eine Verhaftungswelle, da waren eben wieder ungefähr 100 Personen, wurden eingekerkert, verhört und so auch Jakob Schmidlin. Wir konzentrieren uns jetzt auf Jakob in diesem ganzen Prozess, wie er das erlebt hat, weil er der Kopf der Bewegung war. Er wurde verhört, seine Frau war damals, die erste Frau ist gestorben, irgendwo in dieser Zeit, seine zweite Frau war schwanger. Er durfte aber nichts mehr hören von seiner Frau, er war da in seiner Zelle. Er war wirklich, das sagen die Protokolle, war auch Tag und Nacht eingepflockt. Das heißt, die Füße und die Hände waren in einem Pflock eingeklemmt. So hat er 24 Stunden am Tag verbracht. Ihr könnt euch vorstellen, er bekam nicht ein üppiges Mittagessen. Der wurde wirklich praktisch zugrunde gerichtet. Dann immer wieder diese Verhöre, man ihn noch zusätzlich gequält hat. Am Ende war er, das sagen auch der Priester, der ihn vor allem verhört hat und zur Bekehrung zwingen wollte, also zurück zum katholischen Glauben, sagte, Jakob Schmidlin ist nur noch dumm und blöd. Der ist nicht mehr fähig, Sätze zu formulieren. Der wurde so zugerichtet, dass man ihn nicht mehr wirklich als Mensch erkennen konnte. Und in diesem Zustand hat man ihm einen Widerruf herausgepresst. Also, dass er seinen Glauben an die Bibel, das, was er von den Pietisten gelehrt hat, widerruft und sagt, nein, die katholische Kirche und ihre Lehre ist allein die richtige, die allein seligmachende, hat man diesen Widerruf ausgepresst aus ihm, sogar schriftlich festgehalten. Also man ist nicht sicher, ob Jakob das wirklich selber geschrieben hat, weil er hat eigentlich eine schöne Handschrift aus anderen Dokumenten. Man sieht, das ist schwierig überhaupt zu entziffern. Sein Widerruf. Jakob hat einmal gesagt, seine Bewegung, wenn ich unter Folter widerrufe, dann glaubt es nicht. Also irgendwo ahnte er, ja, da könnte ich doch vielleicht schwach werden oder etwas tun, das ich eigentlich nicht tun will. Aber da war dieser Widerruf, das wurde dann natürlich als großer Beweis auch der Bewegung vorgehalten, euer Chef, euer Führer hat widerrufen, kehrt zurück auf den richtigen Weg. Ich möchte hier sagen zwei Dinge. Einmal, wenn dieser Widerruf von Herzen gekommen wäre, dann wäre die logische Folge gewesen, dass man Jakob wieder aufgepäppelt hätte, oder? Und dann vor die Bewegung hingestellt als gesunder Mann und sagt, so und jetzt widerrufe. Das wäre der Triumph gewesen für die Kirche. Aber die wussten, das ist eigentlich nicht im Herzen. Das ist nicht der Jakob selber. Und das Zweite, was mir zu denken gibt, wenn Jakob widerrufen hat, weshalb richtet man ihn dann auf grausame Weise hin? Wie weit ist da eine Kirche vom biblischen Prinzip der Nächstenliebe, der Vergebung, dass man vergibt und wieder aufnimmt? Da tut sich eine Kluft auf. Nun, Jakob Schmidlin wurde dann trotz diesem Widerrufs verhaftet bzw. hingerichtet. Das war eine ganz große Sache. Der Hinrichtungsort von Luzern war in Emmen, Emmenbrücke, dort wo die Reuss und die Emme zusammenfließt. Dieser Tag wurde als Feiertag angesetzt, also die Leute im katholischen Gebiet mussten nicht arbeiten, damit sie Zeit hatten, an dieser Hinrichtung teilzunehmen. Und da, die strömten herbei, also da gibt es einen genauen Bericht. Hier ist der Ort, wo das geschehen ist. Ich fahre da praktisch jeden Tag vorbei. Dieser Reuszipfel. Jakob Schmidlin, die Leute, es gibt einen Bericht, ja, den wollte ich zeigen hier, von einem Mann, der das aufgeschrieben hat, was da genau abgelaufen ist. Deshalb wissen wir im Detail, wie das geschehen ist. Die Leute mussten auf die Bäume klettern und so, dass sie etwas sehen konnten und so, also ein Riesending. Und dann wurde Jakob dann stundenlang von der Luzernprozession mit Kriegern und also Soldaten und so, wie ein Schwerverbrecher nach Embrücke geführt, an einem Pfahl erwürgt, dann mit dem Gesicht voran auf eine Leiter gelegt, mit der Begründung, er hat kein Recht, in den Himmel zu sehen und der Himmel hat kein Recht, sein Angesicht zu sehen. Und so hat man ihn dann auf den Scheiterhaufen gelegt und verbrannt, mit ihm die Bibel, die man gefunden hat auf seinem Hof, die Seelenweide, war so ein verhasstes Buch in diesen Kreisen. Es gibt nur noch ein einziges Exemplar in einem Archiv. Sonst hat man alles vernichtet. Also da wurde auch die Bibel mit ihm verbrannt und dann der Rest noch in die Reuss gestreut, aber damit nicht zu Ende. Seinen Hof, die Sulzig, hat man abgebrannt. Also angezündet und als Brandruine stehen lassen. Bewusst durfte man nicht abbrechen, auch war es verboten, hier jemals wieder ein Wohnhaus zu bauen. Das wurde bis 1976 so gehandhabt. Es sollte nur eine Brandruine übrig sein. Als Mahnmal, so geht es jemandem, der selber das Recht herausnimmt, die Bibel zu lesen. Aber damit noch nicht genug. So wurde eine Schandsäule aufgestellt, 7 Meter hoch, ein markanter Punkt dieses Holzes, wenn man Richtung Hinterland oder Endlebuch fährt, ist nichts übersehen. Eine Schandsäule, das war damals üblich, da hat man, es gibt Beispiele, bei uns in der Nachbarschaft steht immer noch eine Schandsäule, so ein Holzpflock und dann ein Metallschild und dort steht dann drauf, ein Wirt hat dann sich über die Obrigkeit lustig gemacht. Bekam er eine Schandsäule oder so. Aber bei Jakob Schmidlin war es nicht ein kleiner Pfosten, sondern eine riesige Säule aus Stein gebaut, mit der Inschrift, wegen verbotener Zusammenkünfte und ketzerischen Lehren soll auf ewig erhalten bleiben. Ja, 50 Jahre später stand sie noch, diese Schandsäule. Das war ein Geometer am Vermessen, also der erste wirklich genaue Landkarte der Schweiz hergestellt, 1800. Und dann kam er da in dieses Gebiet und dann entdeckte er eine Säule und sagte, oh, das ist ein guter Vermessungspunkt, oder? Und hat die eingezeichnet auf der Landkarte Schandsäule, also diese Schandsäule. Also die stand wirklich mindestens 50 Jahre nach dem Tod, war diese Schandsäule noch da. Das heißt, man wollte von Jakob Schmidlin alles auslöschen. Es durfte nichts mehr übrig bleiben, gar nichts mehr. Ganz kurz jetzt noch, wie ging es der ganzen Bewegung? Da gab es auch harte Urteile. Ich nenne 3 Personen. Sebastian Weber, 45 Jahre alt, 30 Jahre Galeeren in der französischen Armee. 10 Jahre später starb er unter diesen Qualen. Nein, 10 Wochen. Franz Schmidlin, ein Neffe von Jakob, 36 Jahre alt, 6 Jahre Galeere, stirbt später in Marseille. David Grütter, 26, ein Schwager, 12 Jahre Galeeren. Die wurden wirklich von der Obrigkeit nach Hüningen gebracht bei Basel und dort von der französischen Armee übernommen. Die konnten nicht fliehen, die mussten auf die Galeeren. Das ist ein Urteil, der Rest oder viele andere wurden, also niemand durfte mehr in der Schweiz leben, die wurden alles zurückgelassen, wurden über die Grenze gebracht, man hat die Personalien aufgenommen, ihre Merkmale und so, da gibt es unmögliche Beschreibungen von Personen, wo das Muttermal ist und so einfach. Und die hat man dann aus dem Gebiet entfernt. Das heißt, von dieser Bewegung blieb nichts mehr übrig. Absolut nichts mehr. Es gibt übrigens einen Sohn von Jakob Schmidlin, hat das bis in die USA geschafft. Es gibt heute noch Nachkommen von Jakob Schmidlin, die in der USA leben. In diesem Film, den es über Jakob Schmidlin gibt, kommt eine Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Enkelin zu Wort. Ist sehr berührend, ja. So, aber in der Schweiz, im Luzerner Hinterland, blieb nichts übrig. Diese Geschichte wurde verdrängt. Sulzi-Jogi höchstens in negativer Erinnerung, also wenn Kinder ungehorsam waren in diesem Gebiet, haben gesagt, ja, der Sulzi-Jogi wird dich holen. So die eben Unperson oder die schreckliche Gestalt. Und das hat sich gehalten bis in die neuere Zeit. Jetzt in der neueren Zeit, spannenderweise, kommt er wieder an die Oberfläche. Das hat etwas zu tun mit einem ehemaligen Regierungsratspräsidenten im Kanton Luzern. Es gab ein Theaterstück an diesem Ort, wo er gelebt hat, auf der Sulzig, ein Theater aufgebaut, das diese Geschichte gespielt. Es gibt einen Film, der kam im Fernsehen, sehr sehenswert, man kann ihn abrufen oder mieten. Dann dieses Buch zum Film, Die Kirche macht und der letzte Ketzer, ein sehr sachliches Buch von zwei katholischen Kirchenhistorikern geschrieben. Eigentlich das Beste, was man zurzeit über ihn lesen kann. Vielleicht kommt sein Glaube hier nicht so ganz zum Leuchten, aber sonst ist es sehr, sehr gut und sehr sachlich geschrieben. Ich möchte noch kurz etwas sagen zuerst über die Situation heute, aber noch dieser Regierungsratspräsident. Übrigens gibt es einen Gedenkstein heute auf der Sulzig, nicht gerade würdevoll gehalten, aber immerhin. Anton Schweingruber hat im Namen der Regierung, war damals eben die Oberste der Regierung von Kanton Luzern, sich offiziell entschuldigt für das, was sie damals mit der Kirche zusammen Jakob angetan haben und diese Bewegung. Also er hat ihn rehabilitiert. Das war ein mutiger Schritt. Leider hat die Kirche diesen Schritt bis heute noch nicht vollzogen. Er gilt immer noch als Ketzer, als Abtrünniger. Aber Schweingruber hat es getan. Und interessant ist, offenbar hat Jakob Schmidlin auf das Leben von diesem Regierungsratspräsidenten, ehemaligen, einen Einfluss gehabt. Er hat eine Homepage, sehr aktiver Mann mit vielen Themen beschäftigt. Und auf seiner Homepage findet man einen Hinweis, mein Jakob Schmidlin. Steht sofort ins Auge, oder? Einfach Jakob Schmidlin wäre sachlich. Mein Jakob Schmidlin. Das heißt, hat irgendwann eine Beziehung. Und er schreibt in diesem Buch hier, Schwingruber, die Glaubensüberzeugung, die Jakob Schmidlin gehabt hat, die teile ich heute auch so. So sinngemäß, das schreibt er. Also das ist schon bemerkenswert. Also ich freue mich, dass Jakob Schmidlin, dass diese Geschichte wieder auflebt, weil ich glaube, jetzt komme ich in die Gegenwart, wir sind ihm immer noch etwas schuldig. Und dieser ganzen Bewegung. Die haben unter großen Opfern das Evangelium verbreitet, haben einen hohen Preis bezahlt. Leider wurde alles ausgerottet. Aber ich denke, wir haben heute eine andere Situation. Wir haben so große Freiheit. Wir dürfen das jetzt heute tun. Wir dürfen die Bibel verbreiten, das Evangelium verkünden. Wir alle Möglichkeiten. Uns droht im Moment keine Gefahr. Und Jakob würde sicher fragen, ja, was macht ihr? Nützt ihr diese Freiheit? Ist schon eine Frage, oder? Und die bewegt mich, gab auch ein Stück einfach Anlass, uns noch einmal in diese Gegend einzusetzen. Ist nicht so einfache Situation. Wir haben heute nicht mehr ein Verbot der Bibel, aber wir haben ganz andere Situation. Nur sinnbildlich hier, das Haus, an dem Jakob Schmidlin die Bibel kennenlernte, bei Augustin Salzmann, steht heute noch. Habe hier ein Foto gemacht und da sieht man beim Eingang, wow, was steht dann dort? Ja klar, eine Buddha-Statue. Das ist eine neue Situation. Das heißt, es ist nicht mehr gleich wie damals religiös. Aber es ist eine neue Herausforderung, die Gleichgültigkeit der Leute, die Kritik an der Bibel, diese Interesselosigkeit ist genauso Finsternis wie damals. Und ich denke, dieses Gebiet, gerade das Luzerner Hinterland, bleibt eine Herausforderung. Und jetzt komme ich in die Gegenwart. Marie-Louise und ich haben uns entschlossen, wir möchten in Willisau einfach diese Anfänge einer Gemeindegründung weiterführen, dass dort eine lebendige Gemeinde entstehen darf. Willisau ist das Zentrum mit Berufsschule, mit Gymnasium, mit natürlich auch den Einkaufszentren und so. Also es ist nicht einfach so ein kleiner Ort, sondern da läuft schon etwas. Wir waren eben, wie gesagt, 40 Jahre in der Innerschweiz. Da durfte ein ganzes Netz entstehen von Gemeinden, diesen Hauptorten. Aber das Luzerner Hinterland, das ist wie ein blinder Fleck. Da ist einfach kaum etwas. Und das ist die Herausforderung. Und es gab schon verschiedene Versuche, über Jahrzehnte verschiedene Suche, aber noch nie ist etwas gelungen. Wirklich eine etablierte Gemeinde in Willisau, dass sie Fuß fassen konnten. Wir sind jetzt dran, hier ein Blick Altstadt Willisau. Wir treffen uns im Zentrum in Willisau, in der Stadtmühle, ein Eventlokal, das wir für unsere Anlässe mieten können. Unsere Heimatgemeinde, die uns ausgesandt hat, ist die FEG Emmen. Es ist aber mehr als 30 Minuten entfernt, also muss man sehen, es ist nicht so nah. Das ist das Gründungsteam, also zwei Ehepaare, die da aktiv mit uns jetzt unterwegs sind, auch Leiterpersönlichkeiten. Und wir sind gestartet, das ist schon ein älteres Bild, inzwischen durften wir wieder ein Stück wachsen. Es sind noch mehr Leute dazugekommen, wir treffen uns am Gemeindeabend, zu Gebetsabenden, zu Gottesdiensten jetzt ganz zaghaft einmal im Monat und wir erleben, wie einfach Leute kommen, dazukommen. Eigentlich wir sind sehr ermutigt, was im Moment geschieht in diesem Gebiet und versuchen uns Strukturen zu legen, um diese Gemeinde oder diese werdende Gemeinde zu festigen. Wir haben einen Kindernachmittag, also eine Art Jungschar mit auch für unsere Verhältnisse vielen Kindern. Wir sind in der Öffentlichkeit präsent, hier jetzt zum Beispiel im Willisauer Boot, da war noch nie eine Freikirche. Und plötzlich kommt da Freikirche und dann kommen wir als Einzige, ganz prominent erscheinen wir da. Wir sind, muss ich sagen, unser Eventlokal, die Stadtmühle ist wirklich direkt neben der Kirche. Also wir sind vis-à-vis, Tür an Tür, also so links oder rechts. Und am Sonntagmorgen, aber zur gleichen Zeit Gottesdienst, kommen die Leute so hoch, oder? Und so, und dann teilt sich das einfach so. Ganz spannend, das zu beobachten. Und da war eine Frau, ging mit ihrem Mann in die Kirche, da sieht sie unser Schild, oder? Und dann schaut sie das an und sagt, nächsten Sonntag gehe ich da. Und hat es gehalten, schon zweimal jetzt. Ja, so, wir sind noch ganz am Anfang. Uns wachsen die Bäume auch nicht in den Himmel. Es bleibt eine Herausforderung und doch sind wir sehr ermutigt. Marie-Louise und ich, wir machen das wirklich jetzt ehrenamtlich. Wir sind ja pensioniert, ich bin 68 und beten natürlich, dass dann eine junge Person uns ablösen darf, wenn dann das schon noch ein Stück gewachsen ist. Man sieht doch, da lohnt es sich zu investieren. Das ist so unsere Vision und das nächste, vielleicht das Gebetsanliegen. Nächsten Sonntag haben wir ein Gospelkonzert, Sonntagmorgen, also ein Konzertgottesdienst. Da beten wir schon, dass auch viele Willisauer sich einladen lassen. Ja, vielen Dank, wenn ihr vielleicht das ein oder andere dieses Anliegen mitnimmt und dafür betet oder einfach ja, mit uns da auf diesem Weg seid. Ich habe eine kleine Karte mitgenommen, haben wir mit einem Willisauer Ringli, klar. Und dürft ihr nehmen. Und wenn ihr von uns so ein Gebetsmeil erhalten möchtet, wir machen das nicht so oft, wir werden nicht überschwemmt, aber kurz ein paar Gebetsanliegen, dann dürft ihr euch bei uns melden. Also ihr müsst aktiv werden, wir werden da sonst nichts tun, dürft ihr euch bei uns melden und dann bekommt ihr auch die Nachrichten von Willisau. Ja, das soll die Geschichte von Jakob Schmilin beeindrucken, dass damals so viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Und eine Herausforderung darf das heute nicht wieder geschehen.